NDR Info. Redezeit.
Guten Abend, ich bin Andreas Kuhnt. Wie heißt es doch unter Fußballern so schön? Nach der Wahl ist vor der Wahl, oder heißt es nach dem Spiel ist vor dem Spiel? Eigentlich auch egal. Wir stellen heute nach dem Schleswig-Holstein-Sonntag mit den überraschenden SPD-Verlusten in ihrer Redezeit die Frage: Spannung vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen, ist der Schulz-Effekt eigentlich schon verpufft? Sie können mitreden über 08000 4417 77 08000 4417 77, wie immer kostenlos. Vielleicht haben Sie ja auch eine Antwort auf die Frage, ob der Schulz-Effekt schon verpufft ist. Vielleicht haben Sie aber auch Anregungen für die SPD, wie sie demnächst bei Wahlkämpfen auftreten sollte. Das alles kostenlos über 08000 4417 77. Es ist ja nun mal unübersehbar. Die SPD bekommt im Wahljahr 2017 bisher irgendwie doch kein Bein an den Boden. Dabei schien im Januar mit einem vermeintlich neuen Gesicht alles gut zu werden. Der bisherige Parteichef Sigmar Gabriel verzichtete heftigst, Schlagzeilen begleitet, auf Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Und der EU-Experte und Ex-Fußballer Martin Schulz startete gefühlt fulminant, beflügelte die Partei, beflügelte Wahlforscher und auch uns Medien. Alle übertrafen wir uns in neuen Gigantismen. Aber die Wahrheit liegt ja nun mal auf dem Platz. Und in diesem Fall ist das die Wahlurne. Und jetzt muss sich Martin Schulz mit Fußball vergleichen, Niederlagen seiner SPD schönreden. Droht da am kommenden Sonntag möglicherweise schon die nächste in Nordrhein-Westfalen? Wir fragen, ist der Schulz-Effekt schon verpufft?
Er hat ja noch gar nicht richtig losgelegt. Und dann war es schon vorbei sozusagen.
Ich persönlich habe auch auf Schulz ein bisschen Hoffnung gesetzt. Aber er tritt auch zu wenig in Erscheinung. Deswegen, weil er sich im Moment noch nicht richtig geäußert hat zu seinen Regierungsplänen.
Natürlich haben wir noch Chancen, würde ich sagen. Es war jetzt ja nur Schleswig-Holstein war. Und soweit ich weiß, lag das ja neben Albig. Und weniger an Schulz, dass die da jetzt Fahrt verloren haben.
Das wird schon alles wieder. Ich bin wirklich für die SPD. Und deswegen denke ich, das nächste Mal wird es besser.
Die müssen sich einfach mal interessante Inhalte einfallen lassen. Und Herr Schulz kann da sicherlich noch was rumreißen.
Ich glaube, es ist ein bisschen verpufft, weil er selber zwar als Person da ist, aber kein Programm in dem Sinne hat, wo er die CDU mit vom Sockel stoßen könnte. Ich glaube nicht, dass da noch was kommt.
Ich schätze mal, dass der Schulz sich in der letzten Zeit ein bisschen rar gemacht hat. Denn erstens war so Euphorie und nachher kam nichts mehr. Ich bin der Meinung, dass er eigentlich mehr Inhalte hätte bringen müssen.
SPD, finde ich, kam mal aus so einer Arbeiterpartei-Richtung und das ist aber schon völlig verblasst so. Und ich finde jetzt dieser, wie heißt der, Schulz, ne? Der macht da jetzt so eine Rambazamba, um da irgendwas noch zu reißen. Aber ich würde auch sagen, der Effekt, der ist weg.
Es ist egal. Man wählt SPD oder CDU, man kriegt die gleichen. Die Unterschiede zwischen den beiden, ich sehe nicht.
Wie heißt er? Ja, er heißt Schulz, Martin Schulz. Und wir fragen heute, ist dieser Martin-Schulz-Effekt für die SPD schon verpufft nach der Saarlandwahl und der Wahl in Schleswig-Holstein? Die Ergebnisse waren ja für die SPD vorsichtig gesagt nicht zufriedenstellend. Und wir wollen das heute mit Ihnen diskutieren. Ist der Schulz-Effekt verpufft? Diese Frage stellen wir wenige Tage vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen, dem Stammland der SPD. So wird es ja immer wieder gesagt. Das waren erste Meinungen und die hat Silvia Buckel für uns besorgt, bei Ihnen nachgefragt. Und jetzt wollen wir mit Ihnen diskutieren, wie immer kostenlos über die Servicetelefonnummer 08000 4417 77. 08000 4417 77. Martin Häusler ist Autor des Buches Verstehen Sie Schulz, wie der mächtigste Mann der SPD wurde, was er ist. Guten Abend, Herr Häusler.
Guten Abend.
Sie haben das Buch ja geschrieben in der Zeit nach dieser sozusagen Intronisierung von Martin Schulz, nachdem bekannt wurde, er wird jetzt Kanzlerkandidat und Parteichef. Und Sie haben das vor einer Woche, ist glaube ich, rausgekommen und heute haben Sie es offiziell den Medien vorgestellt. Ist da überhaupt noch jemand gekommen? Oder?
Was glauben Sie?
Ich würde mal sagen, das Interesse hat nachgelassen.
Na, ich löse es sofort auf. Das Gegenteil war der Fall. Mhm. Also bei einer Buchpräsentation weiß man nie, was passiert, ob wenig Leute kommen, ob genau die kommen, die sich angemeldet haben oder ob mehr kommen. Es hatten sich 43 Medien angemeldet. Es hat schon unsere Erwartungen übertroffen und letztlich waren 60 Leute in der Bundespressekonferenz. Ja, das hat uns überrascht und hat gleichzeitig gezeigt, dass es eben kein Pech ist, in dieser Phase mit dem Buch rauszukommen, was man ja vielleicht erstmal annehmen könnte.
Hatten die mitleidige Mienen, die Leute, die da in der Bundespressekonferenz gesessen haben, oder waren die wirklich noch interessiert an Martin Schulz und an dem, was möglicherweise mit ihm noch in den nächsten Monaten läuft?
Die waren überhaupt nicht mitleidig. Nee. Also ich habe da ein reges Interesse wahrgenommen an diesem Menschen. Mhm. Ein reges Interesse an seinen Geschwistern, die ja mit mir auf der Bühne saßen. Martin Schulz und seine Geschwister spielen in dem Buch ja eine die Hauptrollen. Also es ist nicht nur Martin Schulz, der mir die Information für das Buch geliefert hat und mich sehr tief in sein Familiensystem hat hineinblicken lassen. Auch seine Geschwister, alle SPD-Mitglieder, zumindest zwei von denen haben auch aufgemacht und gesagt, okay, wir vertrauen dir, wir zeigen dir, was uns geprägt hat. Das ist ja dieses Alleinstellungsmerkmal meines Buches.
Familiär orientiert.
Genau, also familiensystemisch in das System Schulz hineinzublicken, um zu erklären, um erstmal herauszufinden, was waren die formgebenden Kräfte, die diesen Mann geprägt haben und letztlich auch für die Politik verantwortlich sind, für die Martin Schulz steht.
Gut, Politik Martin Schulz kommen wir nachher sicherlich noch. Jetzt wollen wir erstmal zu der jetzigen Situation kommen. Jörg Seißelberg ist Kollege, Hörfunkkorrespondent im Hauptstadtstudio in Berlin. Guten Abend, Jörg Seißelberg.
Schönen guten Abend.
War von uns eigentlich auch jemand da oder gehen wir schon mittlerweile an Martin Schulz vorbei?
Nee, selbstverständlich waren wir vertreten aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich selber musste zum Innenminister de Maizière zur selben Zeit, konnte von da nicht vorbeischauen, aber werde mit Sicherheit das Buch mit Interesse lesen.
Wie ist denn überhaupt so zurzeit der Blick auf Martin Schulz aus den Medien heraus? Es war ja so, man hat sich ja im Grunde so gegenseitig aneinander berauscht, hat man das Gefühl gehabt. Da gab es ja nun endlich so einen neuen Hoffnungsträger für die SPD, die jahrelang vor sich hin dümpelte. Haben wir Medien möglicherweise, wir Vertreterinnen und Vertreter der Medien, da auch ein bisschen überhyped, weil wir gesagt haben, endlich mal einer, der ein bisschen neuen Stimmung bringt und das kann ja für uns auch nur gut sein?
Weiß ich nicht, mag sein. Ich habe auch mal selber versucht, mich kritisch zu überprüfen und mir mal einen Kommentar mal durchgelesen, den ich geschrieben habe, direkt nachdem er ernannt wurde und habe dort geschrieben, also das Ganze birgt auch Risiken. Ich habe daran erinnert, dass die beiden Spitzenkandidaten der SPD vor Steinmeier und Steinbrück auch Umfragekönige waren, wie Schulz dann sehr schnell dann abgestürzt sind und darin Wind für Schulz wird rauer werden. Also ich glaube, dass wir Medien am Anfang natürlich Interesse hatten an dem auf der Berliner Bühne neuen Martin Schulz, aber letztendlich das abgebildet haben, was sich erst in der Partei und dann auch in der Wahlbevölkerung gezeigt hat, nämlich eine Begeisterung für einen neuen, wobei ich persönlich sagen muss, ein Mann, der seit Jahrzehnten in der europäischen Politik auf höchster Ebene aktiv ist, den kann man nicht richtig eigentlich als neuen wahrnehmen, aber es ist so gewesen in der Bevölkerung und dieses Interesse, diese Begeisterung auch für das Neue am Anfang hat dazu beigetragen, dass er diesen Aufschwung genommen hat, bis dann die Saarlandwahl kam.
Dr. Carsten Koschmider ist Diplompolitologe an der FU Berlin. Auch Ihnen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Der Schulz-Effekt aus Ihrer Sicht als Wissenschaftler, ist der überhaupt jemals da gewesen und konnte der jetzt verpuffen oder haben Sie den möglicherweise von Anfang an etwas nüchterner betrachtet und gesagt, er ist eigentlich im Kurs?
Nein, den Schulz-Effekt gab es und ich denke auch, den gibt es immer noch. Die SPD ist ja innerhalb kürzester Zeit in den Umfragen auf Bundesebene sehr deutlich hochgegangen. Vielleicht muss man sozusagen mal die Perspektive wechseln und gucken, wo war denn die SPD vor einem Jahr? Und da hat ja der jetzt gescheiterte Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein gesagt, wir brauchen bei der Bundestagswahl gar nicht anzutreten. Mhm. Und dann plötzlich war die SPD auf Augenhöhe mit der Union, nachdem Schulz nominiert wurde. Also das ist schon eindeutig ein Effekt. Und jetzt kann man sagen, gut, es waren nur Umfragen, es sind keine Wahlergebnisse. Aber die Umfragen denken sich ja die Institute nicht aus, sondern die sind sozusagen die Momentaufnahme in der Zeit gewesen. Und ich fand es eher andersrum überraschend, dass dieser Effekt so lange und so stark und so nachhaltig war. Und dass er jetzt zurückgeht, ist sozusagen kein Wunder. Aber die SPD steht auf Bundesebene immer noch deutlich besser als vor der Nominierung von Schulz. Also der Schulz-Effekt, dieser Ausschlag zwischendurch, dass sie irgendwie die CDU überholt haben, das war natürlich übertrieben. Aber die SPD ist immer noch um einige Prozentpunkte jetzt besser. Und wir reden ja auch immer noch darüber, mit wem könnte Schulz koalieren. Jetzt reicht es noch für die Ampel oder will die FDP nicht oder Rot-Rot-Grün wird ausgeschlossen. Und vor vier Monaten haben wir nur darüber diskutiert, wer unter Angela Merkel irgendwie Juniorpartnerin werden darf.
Trotzdem noch eine Frage zu diesen Umfragen. Also man hat ja so das Gefühl gehabt, es gab so eine Berichterstattung, es gab Umfragen, die waren positiv. Dann gab es eben eine Berichterstattung, die das aufgenommen hat. Dann gab es die nächste Umfrage. Und trotzdem in den entscheidenden Momenten bei den Wahlen waren diese Umfragen ja dann doch immer deutlich anders. Oder die konkreten Wahlergebnisse waren deutlich anders als das, was vorher prognostiziert worden ist. Kann man eigentlich diesen Wahlumfragen noch glauben oder ist in dieser heute hektischen Medienwelt mittlerweile eine Umfrage im Grunde schon nach einer Stunde nichts mehr wert?
Es kann ja beides richtig sein. Also Sie können den Umfragen glauben. Zu der Zeit, zu der die Umfrage gemessen wird, ist die Umfrage richtig. Es gibt natürlich ein paar Probleme mit Handynutzung und dass man die Leute nicht mehr so gut anrufen kann. Aber die Umfrageinstitute können das relativ gut eigentlich messen. Das Problem ist eher, dass, und das weisen die Umfrageinstitute ja auch immer aus, dass beispielsweise ein Drittel der Leute in Schleswig-Holstein noch bei der letzten Umfrage ein paar Tage vor der Wahl gesagt haben, ich habe mich noch nicht entschieden oder ich habe mich schon entschieden, aber ich überlege noch, ob ich mich nicht doch nochmal umentscheide. Mhm. Und das kann natürlich so ein Institut dann im Vorfeld nicht messen und dann sieht es im Nachhinein immer ein bisschen blöd aus. Aber wenn man sozusagen sich die Umfragen genauer anguckt, dann bilden die das auch ab und warnen auch davor, sagen, das ist eine jetzige Aufnahme, das ist nicht, wir prognostizieren nicht das Ergebnis, sondern wir sagen, wie jetzt die Stimmung ist. Hm.
Herr Rössler, Sie wollten gerade noch was ergänzen, habe ich an Ihrem Blick erkannt.
Ja, also wir haben natürlich heute bei der Pressekonferenz in Berlin auch diese Frage bekommen nach dem Motto, nun Walter Schulz, also der Bruder, sagen Sie doch mal was zu dem abflauenden Schulz-Hype. Also erstmal die Geschwister haben sich dazu entschieden, nichts dazu zu sagen, sich auf dieses Buch zu konzentrieren. Ich habe dann was dazu gesagt und mich macht dieses Wort vom Schulz-Hype ganz verrückt. Also ich bin ja auch Kommunikationswissenschaftler und ein Hype ist per Definition eine Medienkonstruktion. Mhm. Die Hauptakteure waren und sind die Medien. Ja? Gerade in Zeiten des Online-Journalismus geht es darum, einen Erregungspegel konstant oben zu halten. Das heißt, die Medien haben sich auf diesen Mann gestürzt, der sozusagen gar nicht dieser proaktive Protagonist gewesen ist. Ja? Mhm. Die Protagonisten waren die Medien selbst. Und jetzt ist das, was die Medien aufgebaut haben, logischerweise, wie der Kollege eben sagte, so ein Hype hat eine kurze Halbwertszeit. Das ist zusammengebrochen und jetzt stehen die Medien wieder drumherum.
Und versuchen, was Neues, Negatives möglicherweise zu halten.
Also, darf ich mal kurz einhaken?
Und um einen neuen Erregungspegel wieder zu generieren.
Jörg Seiselberg ist jetzt gerade erregt.
Ich halte diese Analyse mit Verlaub gesagt für Unsinn. Also es hat natürlich ein Interesse gegeben von Seiten von uns Medien an dem neuen Mann dort. Er ist auch durchleuchtet worden am Anfang. Aber es gab sehr schnell nachweisbar auch in den Umfragen, dass Martin Schulz ankommt bei den Leuten. Es gab sehr starke Eintritte in die Partei der SPD. Da gab es eine Bewegung, die für viele von uns in den Medien auch nicht nachvollziehbar war, wenn man sich die beiden anschaut, nämlich die SPD geführt, also derjenige, der die SPD vorher geführt hat, Sigmar Gabriel, und Martin Schulz, die sind politisch, was die Ausrichtung anbelangt, in den politischen Grundsätzen weitgehend gleich, weitgehend identisch, auch vom Temperament nicht so weit voneinander entfernt. Trotzdem hat die SPD den Sprung gemacht in Umfragen und auch in der Mitgliedschaft innerhalb von wenigen Wochen. Das war so nicht nachvollziehbar. Und dieses Phänomen haben wir abgebildet. Mhm.
Unser Thema heute in der Redezeit. Spannung vor der NRW-Wahl, vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen. Ist der Schulz-Effekt für die SPD schon verpufft? Diese Frage wollen wir heute auch mit Ihnen besprechen. Das ist Ihre Sendung in der Redezeit. Sie können kostenlos anrufen über 08000 4417 77. 08000 4417 77. Es geht um den sogenannten Schulz-Effekt und um den Hype, den wir jetzt gerade schon ein Stück weit analysiert haben. Robert Paul aus Flensburg am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Kuhn. Und auch guten Abend in die Runde.
Guten Abend.
Aber, ja, ich wollte zu dem Thema sagen, also der Vorvorredner, der hat mir doch gerade eben den Wind aus den Segeln genommen.
Ach so.
Genau das war nämlich auch meine Meinung, dass dieser sogenannte Schulz-Effekt erst einmal nur so von den Medien und dann von den Leuten gezeigt wurde, die ja sowieso für die SPD sind. Mhm. Ne? Und dass die dann selber ihren eigenen Vorsitzenden ordentlich hochleben lassen, gut, das mag so sein und ist auch ganz in Ordnung. Aber dass das man als Effekt bezeichnen darf, dass alle in der Nation mitziehen, das glaubte ich schon nicht. Und deshalb meine ich Effekt, ja gut, wurde uns eben so rübergebracht. Ne? Mhm.
Nun gab es aber ja durchaus in der CDU auch schon die ersten mahnende Stimmen, die gesagt haben, jetzt müsste die Kanzlerin auch mal ein bisschen reagieren. Das wäre ja doch sehr bedrohlich, was sich da auftun würde bei der SPD. Also es scheint ja auf politischer Ebene, scheint es ja tatsächlich mit Martin Schulz ein Stück weit ja, Ängste gegeben zu haben, oder?
Ja, ich hoffe denn, dass auch die Politik dann sich auch vielleicht zum Guten ändert, dass er dann auch Gutes mitträgt, ne? Dass er dann auch gegen die Kanzlerin gute Argumente hat. Nicht nur, ob ja, wer das auch ist, wie soll ich sagen, dass die Partei oder die Politik ändert sich ja wahrscheinlich nicht so sehr, bloß weil gerade ein neuer Mann an der Spitze steht. Aber der Effekt kommt ja doch eher von den Medien, meine ich, und dann auch natürlich eher von den Parteitagen oder von den Sitzungen, die uns dann über die Medien vermittelt werden.
Von den Bildern, die dann in den Medien
zu. Genau, das meine ich.
Ja. Okay. Ja, schönen Dank nach Flensburg.
Ja, bitteschön.
Danke. Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Guten Abend.
Guten Abend. Ich möchte erst im NDR Info ein großes Lob aussprechen. Die Sendung um 20.30 Uhr, die hat gezeigt, dass in den letzten 20 Jahren die Schere zwischen Armut und Reichtum erheblich zugenommen hat. Und das ist natürlich dem Genossen der Bosse zu verdanken, Gerhard Schröder. Und Herr Schulz hat seinen Wahlkampf insgesamt unter Gerechtigkeit, darunter praktisch festgehalten. Er kann nur glaubwürdig sein, wenn er Gerhard Schröder wegen parteischädigendem Verhalten aus der SPD ausschließen lässt. Ja, und die gesamte Agenda 2010 zurücknimmt.
Ja, das nehmen wir mal mit und vielleicht hört ja jemand aus dem Wahlkampfteam von Martin Schulz heute zu und nimmt das mit. Danke, Adam Reifenberger aus Salzhemmendorf. Carsten Kuschmieder, als Wissenschaftler nochmal an Sie die Frage. Ist es so, dass man tatsächlich heutzutage in der politischen Auseinandersetzung weniger wirklich politische Botschaften braucht? Die SPD weist ja immer darauf hin, dass sie in der Großen Koalition viel erreicht hat. Das nimmt aber offensichtlich ja keiner wahr. Das wird alles überlagert von dem sogenannten Merkel-Hype. Und ist es vielleicht wirklich mittlerweile das Bild, was zählt, die Aussage, die schnelle Aussage, das kurze Wort, das Schlagwort, was heute in der Welt der Medien einfach schneller transportiert ist, auch bei den Menschen einfach ankommt, weil sie auch nicht mehr die Zeit haben, sich zu beschäftigen? Und war deswegen die Geschichte mit Martin Schulz am Anfang so erfolgreich?
Nee, das glaube ich nicht. Natürlich ist es in der modernen Gesellschaft ist es irgendwie auch wichtig, beispielsweise, dass man vielleicht, dass die Partei irgendwie über Twitter oder so auch kurz, prägnant und sehr schnell Botschaften verbreiten kann und irgendwie bei Facebook irgendwie aktiv ist. Aber das ist nicht das Wahlentscheidende. Und wichtig ist beispielsweise ja auch, dass man dann irgendwie was dahinter hat. Also wenn man eine kurze Botschaft hat, wenn man Aufmerksamkeit für die Partei kreiert beispielsweise, dann muss dann ja auch irgendwas kommen, was die Leute dann noch überzeugt und sagt, so jetzt gucke ich auf die Partei, was bietet mir die denn? Und es ist nicht so, dass die Leute heutzutage nur nach wählen und gucken, wer ist irgendwie die charismatische Person. Also es gibt ja diese These von der Personalisierung der Wahl beispielsweise, die einfach empirisch nicht haltbar ist. Also wenn wir sozusagen uns die Umfragen, die Ergebnisse dazu angucken, dann stimmt diese These nicht, sondern die Leute gucken immer noch hauptsächlich auf die Parteien und hauptsächlich darauf, was die Parteien zu bieten haben. Es mag sein, dass die Leute wie früher auch schon nicht das ganze Programm lesen, sondern sozusagen kurze Botschaften von den Parteien erwarten, dass sie ihnen in kurzen Sätzen sagen, was wir wollen. Das ist aber auch nicht irgendwie, also ich finde es nicht irgendwie verwerflich, aber es geht schon um den Inhalt, den die Partei zu bieten hat.
Aber das ist doch eigentlich ein Widerspruch in sich, denn wir haben ja vorhin festgestellt, also es gab einen Vorsitzenden, Sigmar Gabriel, der hat eigentlich vermeintlich gute Inhalte innerhalb der Großen Koalition umgesetzt und hat aber dafür im Grunde, was die Umfragen angeht, keine positiven Ergebnisse erzielt. Und dann kommt ein neues Gesicht, vermeintlich unverbraucht, obwohl natürlich zu Recht gesagt wurde, dass er ja auch schon sehr, sehr lange auf europäischer Ebene gearbeitet hat. Und dann plötzlich kriegen diese Botschaften eine ganz andere Dynamik. Also es scheint ja schon der Name und das Gefühl zu sein.
Dazu zwei Sachen. Also einmal ist natürlich die Person, die die Sachen vertritt, nicht unwichtig. Und wie der reden kann, wie der ankommt, ob der irgendwie mir sympathisch ist, ob der glaubwürdig ist. Das Entscheidende bei Martin Schulz ist aber gewesen, dass er dieses Thema soziale Gerechtigkeit, was die SPD seit langem hat, aber was sozusagen jetzt in letzter Zeit Agenda 2010, Gerhard Schröder, wir haben es gerade gehört vom Anrufer, nicht mehr, also die Partei sozusagen da ein Glaubwürdigkeitsproblem hatte. Und das hat Sigmar Gabriel nie lösen können. Also die Leute haben Sigmar Gabriel nicht für vertrauenswürdig gehalten und er für sprunghaft. Und bei Martin Schulz sagen die Leute, dem nehmen wir das wieder ab. Der setzt sich wirklich für soziale Gerechtigkeit ein, der kommt selber von unten, der redet so, dass wir ihm glauben können. Und es ist also eine Kombination aus dem Kandidaten, der Glaubwürdigkeit für das Kernthema der Partei hat.
Mhm. Jörg Seisselberg, ist er glaubwürdig? Denn man liest ja immer wieder, dass er natürlich als EU-Parlamentarier und dann erst recht als Parlamentspräsident ja doch auch immense Summen verdient hat, viel mehr als manche Politiker in Deutschland direkt. Kann er leicht reden über soziale Gerechtigkeit, wenn er da, sag mal, die 100.000 auf dem Konto bunkert?
Ich weiß nicht, ob er 100.000 auf dem Konto hat. Das kann vielleicht Häusler besser beantworten als ich. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass er ein glaubwürdiger Erzähler ist, dieser für die soziale Gerechtigkeit aufgrund seiner Herkunft, wobei wir auch wissen, dass Sigmar Gabriel aus sehr einfachen Verhältnissen kam, aber er hat diese Botschaft wiederholt und immer wiederholt und es wirklich ja auch geschafft, auch das zeigen Umfragen, die SPD jetzt stärker wieder mit dem Thema der sozialen Gerechtigkeit zu identifizieren. Mhm. Sein Problem ist, dass er mittlerweile seit 3 Monaten an der Spitze steht und man kein anderes Thema als das der sozialen Gerechtigkeit mit ihm identifiziert. Und da sagten die Menschen halt auch relativ schnell, wir wollen jetzt mal wissen, was auch noch bei anderen Themen seine Position ist. Und da tut er sich ein bisschen schwer, hat eine, finde ich, inhaltlich gute Rede gehalten, hier am Montag vor Berliner Unternehmen zum Thema Innovation, versuchte ein bisschen, wie der bereits erwähnte Gerhard Schröder, Innovation und Gerechtigkeit zu verbinden. Ein Königsweg meiner Ansicht nach für die SPD. Problem ist, können wir vielleicht auch nochmal später drüber reden, dass ihm einfach im persönlichen Umgang im Moment anzumerken ist, dass er schon etwas ausgelaugt, müde wirkt. Mhm. Ich habe ihn auch gesehen bei Wahlkampfveranstaltungen in Schleswig-Holstein. Also da denke ich, ist im Moment so ein bisschen auch, ist der Druck, den er vielleicht unterschätzt hat, auf der Berliner Bühne doch etwas größer, als er es erwartet hat.
Martin Häusler, ist es die richtige Beobachtung von Jörg Seisselberg, dass vielleicht tatsächlich Martin Schulz sich so in Anführungszeichen die erste blutige Nase geholt hat und gesagt, okay, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, weil das, was so mich getragen hat, das ist im Grunde ein trügerisches Tragen gewesen und jetzt muss ich mir mit Botschaften kommen, da muss ich mir schon ein bisschen mehr Gedanken machen und der nächste Aufschlag muss sitzen?
Naja, also alles, was in der Politik geschieht, passiert nicht durch Zufall. Ja? Das, man muss davon ausgehen, dass das dass alles Strategie ist, dass Schulz nicht mehr so in der Sichtbarkeit ist, wie noch im Januar, Februar. Er wird also von der Partei jetzt durch die Basis geschickt. Da ist nicht jeden Tag eine Kamera dabei und filmt das. Deshalb führe ich dieses abflauende Moment tatsächlich auf die Unsichtbarkeit des Kandidaten Schulz zurück. Ich halte das von der Strategie her durchaus für sinnvoll, erst im Juni mit den Hard Facts zu kommen. Letztlich steckt Schulz ja in einem Dilemma. Also hätte er die Inhalte direkt im März, sagen wir mal, präsentiert, hätten die Medien gesagt, wie kann man denn nur so früh das präsentieren? Das wird zerpflückt, das Programm. Hätte man ihn jede Woche in eine andere Talkshow gesetzt, hätte man gesagt, mein Gott, jetzt übertreibt die SPD aber und jetzt verbrennen sie ihn bei Markus Lanz. Und jetzt entscheidet man sich dafür, ihn sozusagen durch die Basis, durch die Bevölkerung, Hausbesuche und so weiter tingeln zu lassen und verschiebt die Inhalte so ein bisschen nach hinten. Und auch das scheint jetzt wieder niemandem gerecht zu werden. Also was er macht, macht er falsch. Ja.
Zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung.
In der öffentlichen Wahrnehmung. Und deshalb würde ich zur Ruhe raten. Ich glaube, dass die Strategie... Die ist ganz gut ausgeguckt. Wichtig, und da sagte der Kollege ja gerade, er hat beobachtet, dass Martin Schulz ausgelaugt wirkt. Möglich. Also seine Geschwister, mit denen ich ja viel zu tun hatte, die machen sich durchaus auch Sorgen ab und zu um ihren Bruder. Mutet er sich zu viel zu? Muss er sich nicht mehr ausruhen? Was interessant ist, ist, dass Martin Schulz ja sich in diesen Wahlkampfzeiten auch immer freie Tage in den Kalender setzen lässt, um nach Würselen zu seiner Familie zurückzukehren. Und in dieser Zeit ist er dann auch tatsächlich dort und nirgendwo anders und hat mit seiner Frau und seinen Kindern zu tun. Ja, möglicherweise muss er den Akku häufiger auftanken als noch vor ein paar Jahren. Hinzu kommt natürlich, dass sich seine Wirkung deshalb verändert hat, weil jetzt eben die Komponente der Strategie dazu kommt. Also Martin Schulz ist dann stark, wenn er frei redet, wenn er seiner brillanten Eloquenz, die er von zu Hause hat, durch diesen extrem politischen Haushalt der Schulzens, wenn er diese Eloquenz ausführt, zeigen kann.
Wenn er Mensch ist.
Genau, dann ist er stark. Und bei dem letzten Auftritt, zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen vor den Wirtschaftsvertretern, da wirkte er für mich wie ein ganz anderer Mensch. Der hat die Rede vom Blatt abgelesen und er strahlte nicht. Da war keine Energie.
War die Beinfreiheit nicht da.
Entweder liegt es an dieser Strategie, die ihm jetzt aufgebürdet wurde, oder es lag einfach daran, dass er schlechte Laune hatte aufgrund des schlechten Wahlergebnisses in Schleswig-Holstein. Denn muss man sagen, Martin Schulz ist ein sehr, sehr emotionaler Mensch. Der schauspielert nicht, der ist so, wie er ist normalerweise. Und hat man ja gesehen, dann auch beim Scherbenzusammenkehren in Kiel oder beziehungsweise dann im Willy-Brandt-Haus hat er gesagt, was reden wir nicht drum rum, das war scheiße.
Tut mir weh, ja. Wir haben ganz viele Hörer an der Leitung, ich möchte aber trotzdem Carsten Groschmieder nochmal bitten, ist das möglicher wieder das alte Problem der SPD, dass sie den falschen Kandidaten zu ihren Botschaften hat?
Also wir wissen ja noch nicht genau, was die Botschaften sind, weil das Wahlprogramm noch nicht veröffentlicht wurde. Und da möchte ich vielleicht eine Anmerkung, weil es immer gesagt wird, der Kandidat soll doch sagen, das ist in der Parteiendemokratie in Deutschland ja immer noch die Partei, die entscheidet, womit die Partei in den Wahlkampf zieht. Das kann Martin Schulz, auch wenn er natürlich da jetzt ein wichtiges Wort mitzureden hat, nicht einfach alleine entscheiden. Ich glaube schon, dass er zu dem Thema, also die SPD wird mit dem Thema soziale Gerechtigkeit in den Wahlkampf ziehen, vermutlich oder voraussichtlich, und zu dem Thema passt er gut. Und ich hatte das vorhin schon gesagt und der Kollege Jörg Seiselberg hat es, glaube ich, auch gerade gesagt, dass er da glaubwürdig ist und dass, also da geht es ja nicht darum, ob ich das ihm glaube, sondern dass es sozusagen also Umfragen gibt, die zeigen, dass die Menschen ihm das abnehmen, wenn er da erzählt, wenn er sagt, ich wach nachts, ich kenne das, dass man irgendwie nachts aufwacht und sich Sorgen macht um seinen Job und so weiter. Ich fühle da mit euch, und dass er die Leute irgendwie mit einer direkten Ansprache da irgendwie besser mitnimmt, und dass viele, die SPD nicht mehr gewählt haben, weil sie gesagt haben, ja, Gerhard Schröder, Agenda 2010, die jetzt zurückkommen und die jetzt sagen, okay, ich traue der SPD das wieder zu. Und insofern würde ich schon denken, dass er erstmal grundsätzlich zur Strategie und zum Konzept der Partei für den Wahlkampf gut passt.
Wir fragen, wenige Tage vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen und nach den Wahlen im Saarland und jetzt erst in Schleswig-Holstein, ist der Schulz-Effekt für die SPD schon verpufft? Und das Thema wollen wir natürlich in der Redezeit mit Ihnen bereden. Deswegen können Sie uns kostenlos anrufen, wie immer in der Redezeit, über 08000 441 77 08000 441 77. Lars Winter aus Beeschendorf, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Herr Winter.
Ich glaube, dass dieser Schulz-Effekt, der so beschrieben worden ist, der Hype, auch damit zu tun hat, dass insbesondere die SPD-Mitglieder, aber auch die der SPD nahe sind, in Sigmar Gabriel nicht mehr das Vertrauen hatten. Und aufgrund der Systematik, die in den Parteien immer so herrscht, dass man dann mit dem Kandidaten durchzieht, was auch immer passiere, dass dann plötzlich dieser Sigmar Gabriel den Rücken hat und sagt, nee, ich mache es nicht. Ich bin nicht der, der ankommt. Und dass das so eine Erleichterung innerhalb der Partei und innerhalb der SPD-nahen Bevölkerung entstanden ist. Und sie dankbar dafür waren, weil Schulz ja auch gerade im Europäischen Parlament durch einige Entscheidungen sehr viel Rücken bewiesen hat, dass jetzt der dann da ist. Und dann war so eine Erleichterung, es fiel ab. Und deswegen sind viele Menschen, die der SPD nahestanden, aber noch nicht in der Partei sind, eingetreten, weil sie gesagt haben, das finden sie richtig klasse, dass der jetzt dafür da ist, weil wir das, so wie Sie das ja auch vorher schon geschrieben haben, eher abnehmen, dass er mit dem Programm, das dann irgendwann kommen wird, in Verbindung gebracht werden kann. Also, und so wie der eine Herr das auch gesagt hatte, glaube ich, von der Presse, das hat dann natürlich die Presse aufgenommen und dann hat es alles dann sein Übriges dazu getan.
Also Sie glauben, seine Zeit wird im Grunde noch richtig kommen, erst recht, wenn es dann um die Bundestagswahl geht. Zurzeit sind es ja Landtagswahlen, da steht er ja rein theoretisch jetzt erstmal gar nicht zur Wahl und zur Abstimmung.
Richtig. Ja. Also ich bin ja Schleswig-Holsteiner, habe das auch mit der Wahl verfolgt. Ich glaube, dass das Wahlergebnis nichts mit Schulz zu tun hat. Die SPD ist eigentlich immer recht stark in Schleswig-Holstein gewesen. Das müssen andere Ursachen haben, als das jetzt nur mit Schulz in Verbindung zu bringen. Das fände ich unfair. Und bei so einer Wahlgeschichte, ich habe selber Wahlen schon mitgemacht, kommt es nicht darauf an, den Sprint zu gewinnen, sondern man muss der Dauerläufer sein. Und dann muss so ein Wahlkampf auch mehr in Wellen sein. Mal muss man das abflachen, dann muss man wieder den Peak erreichen, dann muss wieder nach unten gehen und dann muss zum 24. September der Peak dann da sein. Und dann kommt es eben darauf an, weil sich die Wählerinnen und Wähler manchmal in den letzten paar Tagen erst entscheiden.
Das merken wir, dass Sie mal in der Politik waren, das mit dem Dauerläufer, das habe ich schon öfter gehört von Politikern.
Ja.
Das ist gut, ja.
Okay. Auch von Martin Schulz.
Genau. Herr Winter, schönen Dank. Ja. Thomas Willer aus Kloppenburg, guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend. Ich bedanke mich für Ihren Anruf und einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Mhm. Ja, der gute Herr Schulz ist ja schon länger bekannt. Er ist bekannt als ein Vertreter der Freihandelsabkommen TTIP und CETA, die ja bekanntermaßen, der Demokratie nicht gerade zugeneigt sind. Also auf Hochdeutsch, sie stellen die Belange der Unternehmen, der Wirtschaft über die Belange der Bevölkerung. Ja, das ist natürlich eine Aussage, die er nicht zurückgenommen hat, auch wenn er jetzt gegen die Agenda 2010 angeht. Es ist für mich nicht wählbar.
Hallo, Herr Wille?
Ich bedanke mich. Ja.
Okay. Ja, ich gebe das gerne mal weiter an Jörg.
Danke für die Zeit.
Dankeschön auch. Jörg Seiseberg, Sie haben es ja vorhin schon ein Stück weit angesprochen. Wenn man den Kandidaten sich genau anschaut und so ein bisschen auch auf seinen politischen Werdegang blickt, bleiben dann diese Botschaften der sozialen Gerechtigkeit, haben die Bestand in diesem Menschen? Oder ist es so, dass man nicht doch das Gefühl haben könnte, mit einem Vorbehalt, dass er vielleicht auch in seinem politischen Leben es einige Brüche gab. Wenn ich mich richtig erinnere, war es ja auch so, dass er eigentlich EU-Parlamentspräsident bleiben wollte und erst als da gar nichts mehr ging, ihn die anderen ausgebremst haben, hat er gesagt, dann gehe ich jetzt in die Bundespolitik. Also sind ja schon so ein paar Dinge gewesen, die bei kritischer Nachfrage zumindest Zweifel an der Ernsthaftigkeit dieser Kandidatur aufkommen lassen.
Ja, das ist nicht ganz letztendlich geklärt, wie da die Entscheidungen auch bei Martin Schulz persönlich gelaufen sind, was jetzt die Entscheidung für Berlin oder für Brüssel anbelangt. Da hat er sehr lange gerungen und ja dann auf die Karte Berlin gesetzt. Ich denke, das ist im Moment, kann man sicherlich drüber diskutieren, aber ist im Moment nicht das Hauptproblem, wenn wir uns fragen, was ist der Grund dafür, warum er jetzt Schwierigkeiten hat, die er vor 3 Monaten nicht gehabt hat. Es gibt einen Abnutzungseffekt, sicherlich die Zahl, die zu lesen war in der Analyse der Schleswig-Holstein-Wahl, dass 2/3 der Wähler sagten, sie wissen eigentlich gar nicht mehr, was Martin Schulz macht. Das ist eine Ohrfeige für die Wahlkampfstrategie der SPD, die in der Tat darauf gesetzt hat, ihn zu präsentieren als ein Mann des Volkes, der sich mit den Wählern trifft, auf der Straße, in Gaststätten, in Veranstaltungssälen, also den Kontakt mit der Basis sucht. Das hat er auch getan, sehr aufopferungsvoll in den vergangenen Wochen, aber in der medialen Erzählung taugt das für ein paar Tage, für 1-2 Meldungen, aber dann ist klar, dass er aus dem Blickfeld verschwindet und das ist sicherlich etwas, was er hier bezahlen muss. Der Rückschlag in Schleswig-Holstein, da teile ich die Einschätzung von Herrn Winter, dass das nicht die Hauptschuld von Martin Schulz ist, da ist in Schleswig-Holstein sehr viel schiefgelaufen. Aber Martin Schulz muss sich auch vorhalten lassen, dass er wenig dazu beigetragen hat, den Trend in Schleswig-Holstein zu wenden, das dazu beizutragen, dass das Ergebnis in Schleswig-Holstein für die SPD besser aussieht.
Mhm. Carsten Kuschmieder, ist es so, dass der Kandidat vielleicht dann doch letztlich, obwohl es ja eigentlich deutlich später ist als manch anderer Kandidat von der SPD, ist, dass er doch wieder zu früh gestartet ist? Hätte man das Ganze vielleicht doch noch ein bisschen weiter rausziehen müssen, damit das eigentlich dichter an den eigentlichen Wahltag rangeht?
Nein, eindeutig nicht. Das wäre erstens schwierig gewesen, weil ja die Medien auch immer schon gedrängt haben, bitte jetzt präsentiert doch euren Kandidaten, wer macht es denn, und schon darüber spekuliert haben. Und es war ja in vielen Medienberichten eigentlich schon entschieden, dass es Gabriel macht. Also das kann man nicht unbegrenzt rauszögern und es ist auch strategisch nicht besonders klug, weil auch wenn wir alle jetzt Martin Schulz irgendwie kennen und er ein wichtiger Europapolitiker war, man muss ihn für so eine Wahl aufbauen, also man muss ihn bekannt machen, man muss ihm Zeit geben, irgendwie, dass die Leute sich mit ihm anfreunden und irgendwie wissen, wofür er steht und so weiter. Nicht alle Menschen interessieren sich so sehr für Europapolitik, dass sie ihn irgendwie kennen oder irgendwas mit ihm verbinden. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass man sozusagen rechtzeitig ihn aufbaut. Und ich würde auch gern noch was zu diesem, müsste er permanent in den Medien sein, und jetzt machen die Medien, die nicht über Schulz berichten, dann selber so eine Meta-Umfrage, in der sie irgendwie zeigen, wir haben nicht über ihn berichtet, wie finden sie das? Also das finde ich ohnehin ein bisschen schwierig. Und das Gegenmodell wäre ja im Prinzip Trump, der es jeden Tag in die Medien schafft, weil er einfach irgendwas erzählt, irgendwas twittert und so weiter. Und also Schulz hat im Moment kein Amt, also er ist SPD-Vorsitzender, aber er hat sozusagen kein Amt im Staat. Merkel trifft ständig irgendwie wichtige Leute, ein Außenminister auch, irgendwie da werden Dinge entschieden im Kabinett, und Schulz kann nicht permanent in den Medien sein. Wie sollte das gehen? Er kann nicht jeden Tag irgendeinen neuen Plan, einen Programmpunkt machen, wenn er seriös bleiben will im Wahlkampf. Und da ist es sozusagen normal, dass dann einfach, wenn der Neuigkeitswert von, dass er überhaupt da ist, also weg ist, dass dann die Berichterstattung über ihn nachlässt. Und ich finde es auch besser, als wenn er sozusagen jetzt ständig irgendwie neue Forderungen, neue Behauptungen irgendwie aufstellen würde, um in die Medien zu kommen.
Also ist doch seriöses Vorgehen, was da jetzt zurzeit auch seitens der SPD mit Martin Schulz aus ihrer Sicht zumindest läuft.
Ja. Aber wenn ich kurz mal einhaken darf, ja. Wenn zwei Drittel der Wähler in Schleswig-Holstein sagen, sie wissen eigentlich mal gar nicht, was Schulz macht, dann ist das doch, ist das für die SPD doch ein Desaster. Also er muss ja nicht ständig in den Medien sein, aber da ist offensichtlich eine grundsätzlich sicherlich nicht falsche Strategie, ihn zu erden, auch in der Wahrnehmung der Menschen. Aber wenn zwei Drittel sagen, Mensch, wir wissen gar nicht mehr, was der Schulz eigentlich macht, dann ist da doch was schiefgelaufen, oder nicht, Herr Schmieder?
Dann sieht es erstmal nicht so gut aus. Ich kenne die Umfrage nicht im Sinne von, ich würde mir mal angucken wollen, wie ist diese Umfrage gestellt.
Infratest-DiMAP, 62% sagten, sie wüssten nicht mehr, was Schulz im Moment anspricht.
Nein, ich meine, da müsste man sich angucken, wie ist da die Frage genau gestellt und was denken sich die Leute, wenn sie darauf antworten. Ich weiß auch nicht, was Schulz gerade macht. Mhm. So. Aber was bedeutet das jetzt?
Wir sollten nachher vielleicht auch nochmal auf den bevorstehenden Wahltag in Nordrhein-Westfalen blicken. Da hat ja heute Hannelore Kraft angedeutet, dass sie mit den Linken nicht zusammenarbeiten wird. Auf gar keinen Fall, wenn sie Ministerpräsidentin werden will. Auf keinen Fall mit den Linken. Das war ja bisher immer so eine angedachte Variante, dass man zum Beispiel im Saarland auch Martin Schulz unterstellt hatte, im Hintergrund da möglicherweise für so eine Variante doch Koalition mit den Linken zu werben. Davon scheint man jetzt wieder abzurücken. Also so ganz klar scheint die Position ja innerhalb der SPD da tatsächlich nicht zu sein. Das müssen wir nachher nochmal auch im Sinne der bundespolitischen Auswirkungen besprechen. Christa Schöninger aus Hamburg schreibt aber zunächst mal zum Schulz-Effekt: Ich halte es für eine falsche Diskussion. Es war jetzt am Wochenende eine Schleswig-Holstein-Wahl. Bis kurz vor der Wahl waren die Wähler laut Umfragen ziemlich zufrieden mit der Regierung. Ministerpräsident Habeck hat sich kurz vor der Wahl unbeliebt gemacht, während der bis dahin fast unbekannte Günther den passenden Ton gefunden hat. Nicht schnacken, sondern anpacken. Und das alles hat aber nun nach Ihrer Meinung wenig mit Martin Schulz zu tun. Am Telefon Christopher Bauer aus Lüdenscheid. Guten Abend.
Ja, wunderschönen guten Abend.
Herr Bauer.
Ja, was ich sagen wollte, der Herr Schulz ist die letzte Patrone der SPD. Aufgrund des demografischen Wandels wird es quasi in Zukunft unmöglich, dass die SPD stärkste Partei wird. Außer wenn natürlich die CDU irgendwo einen gravierenden Schnitzer macht und 80% aller Rentner die Innenstädte bevölkern und in den Containern nach Flaschen suchen werden. Anders wird die SPD in Zukunft nicht regieren können. Weil umso älter die Menschen werden, umso konservativer werden sie, sieht man auch in Wahlumfragen, wer welche Partei wählt. Mhm. Und da Deutschland ja tendenziell immer älter wird, spielt das zum Beispiel allen konservativen Parteien in die Hände. Dann hätte ich noch eine zweite Anmerkung. Ich verstehe es bis heute nicht, knapp 15 Jahre später, warum die SPD so devot beim Thema Agenda 2010 ist. Man hätte schon längst sagen können, ja, es war ein Fehler, lasst uns das abhaken, wir fangen von neu an und machen weiter. Stattdessen wird es auf Teufel komm raus verteidigt, auch wenn da Fehler ohne Ende da sind, keine Korrelation mit, ob das überhaupt was gebracht hat, keine wissenschaftliche, wo man das herauslesen könnte. Selbst die katholische Kirche ist kurz davor, das Zölibat abzuschaffen, weil der Druck so 100 Jahre fehlen, dass man sagt, ja, wir schaffen es ab, damit wir endlich wieder Nachwuchs kriegen und sehen ein, dass das eigentlich Quatsch war, weil es aus der Theologie heraus nie richtig war. Mhm. Stattdessen gibt man den umgekehrten Galileo und geht lieber auf den Scheiterhaufen und sagt, sie bewegt sich doch, sie war doch richtig, die Agenda. Mhm.
Das ist ein guter Hinweis. Das ist natürlich schon sehr konkret jetzt auch, was die politischen Botschaften der SPD für die nächsten Monate angeht im Hinblick auf die Bundestagswahl. Das würde ich gerne auch nochmal vertiefen, Carsten Kuschmieder. Ist es tatsächlich so, dass die SPD sich von möglicherweise auch zumindest aus Sicht vieler Wähler fehlgeleiteten Entwicklungen einfach nicht konsequent verabschiedet? Und eine nächste Frage, die jetzt gerade nochmal an die Schleswig-Holstein-Wahl anschließt, da gab es ja nun eben einen völlig unbekannten Kandidaten, der relativ frisch, wie wir auch gerade in der Mail gelesen haben, mit klaren Worten plötzlich aus der Deckung kam und dann den Ministerpräsidenten überrollt hat. Müssen wir nicht sowieso mittlerweile in den politischen Parteien viel frischer denken, auch was die handelnden Personen angeht? Und ist die SPD da vielleicht auch in den letzten Jahren schlecht beraten gewesen, weil sie immer welche aus dem Regal geholt hat, die man schon hinlänglich kannte und letztlich jetzt auch erkannt hat, eigentlich kennen wir ja auch den Schulz schon ganz lange?
Einige Fragen. Also die Agenda 2010 kann die SPD aus unterschiedlichen Gründen nicht einfach ablegen. Das erste ist, dass einige der wichtigen Akteure der Agenda ja immer noch in führender Position sind. Also vielleicht erinnern wir uns an unseren Bundespräsidenten, der sozusagen ja als der Architekt der Agenda gehandelt wird. Und da kann die SPD sozusagen nicht einerseits ihn als zum Bundespräsidenten machen und andererseits dann seine Politik als einen Riesenfehler bezeichnen. Also es geht schon strategisch, ist es schwierig. Und das Zweite ist, dass es ja zumindest umstritten ist, ob nicht zumindest Teile der Agenda auch für den wirtschaftlichen Aufschwung in Deutschland mitverantwortlich sind. Ich will das jetzt gar nicht bewerten. Es gibt auch die Gegenposition. Aber möglicherweise wäre also der sinnvollere Weg, nicht zu sagen, wir revidieren das alles, sondern zu sagen, und das hat die SPD nach zugegebenermaßen sehr langem Ringen jetzt sicher auch irgendwie hin beschlossen, dass sie sagen, wir überarbeiten das, was nicht funktioniert hat oder was negative Folgen hatte mit Niedriglohn und so weiter, was wir nicht wollten oder was wir vielleicht damals nicht so gesehen haben oder damals nicht als Fehler erkannt haben. Das ist vielleicht der sinnvollere Weg, als zu sagen, alles muss weg. Mhm. Und dann zu der Frage, also frisches Gesicht, das mag in einem Landtagswahlkampf funktionieren und also jetzt nichts gegen Schleswig-Holstein irgendwie, aber in einem sozusagen in einem kleinen Bundesland mag das besser funktionieren als auf Bundesebene. Und es funktioniert natürlich auch nur, wenn der Gegenkandidat, also der Amtierende in dem Fall beispielsweise, wenn der schwach ist oder wenn der Fehler macht und nicht so beliebt ist. Während wenn die Bundeskanzlerin beispielsweise sehr beliebt ist und da kommt irgendjemand, den man kaum kennt, dann sagt man doch nicht, dem vertraue ich jetzt das Land an. Und um vielleicht eine Lanze zu brechen für diese sogenannte Ochsentour, dass also die Politiker erstmal in der Partei Karriere machen und in der Partei nach oben kommen, und dann, wenn jemand dann Spitzenkandidat oder Vorsitzender oder so wird, dass man sagt, ach, den kenne ich doch, der war doch schon vor 10 Jahren mal Minister und ich habe den doch, ist doch kein neues Gesicht. Dadurch lernen die Politiker doch erst ihr Handwerk. Okay. Und es wäre doch sozusagen vermessen zu sagen, ein Quereinsteiger, der von dem Betrieb überhaupt nichts versteht, wir haben da ja gerade ein gutes Beispiel in einem anderen Land, der kann jetzt plötzlich alles besser und richtig machen. Nein, der weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert, wie man Mehrheiten organisiert, sozusagen das Handwerk. Und sie würden doch in anderen Berufen, und Politiker ist auch ein Beruf, würden sie ja auch nicht sagen, naja, ich nehme mal einen Quereinsteiger, der mich jetzt operiert oder der hier mein Pilot ist oder so, der von dem, der gar nicht irgendwie weiß, wie das Basiszeug funktioniert. Und deswegen finde ich es eigentlich sehr gut. Man muss natürlich nur darauf achten, dass man sich trotzdem irgendwie nennen wir es mal, ein frisches Image bewahrt dabei.
Robin Hilz aus Suhl, guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Was ich anmerken wollte, ist eigentlich, dass was viele übersehen, ist das Potenzial junger Wähler. Ich bin 22, ich interessiere mich sehr für Politik. Allerdings ist das nicht bei vielen in meiner Generation so. Und der Herr Bauer hat ja schon gesagt, ja, der demografische Faktor, den muss man mit einkalkulieren, richtig, aber das Wahlverhalten der, ich sag jetzt mal, älteren Generation wird nicht nur durch das Auftreten der Parteien beeinflusst, sondern auch durch die Kinder, durch die Enkelkinder. Denn in vielen Familien, ich weiß, das ist bei mir so, wird über Politik diskutiert am Abendtisch, da wird darüber diskutiert, wie läuft es denn, wie seht ihr das? Und da ist ein großes Potenzial, was verschenkt wird. Und die SPD, genauso wie alle anderen Parteien, finde ich, hat in letzter Zeit einfach vergessen, diese junge Wählerschaft zu mobilisieren.
Okay, mehr auf die Jugend setzen und denen aber auch adäquate Botschaften vermitteln, mit denen die dann auch ja, hoffentlich dann auch authentisch umgehen können. Gerhard Schröder aus Flensburg, guten Abend.
Ja, guten Abend. Sie haben ja die Sache da mit der Agenda 2010 diskutiert. Ich möchte ein anderes Stichwort reinwerfen, das ist CETA. Da hat ja sowohl Schulz als auch Gabriel dafür gestimmt, dass auch Schiedsgerichte jetzt dass im Rahmen der Schiedsgerichte Unternehmen gegen Staaten klagen können auf Gewinnersatz und so weiter. Wie kann das kommen, nicht? Da sehe ich, das wird überhaupt nicht mehr so richtig diskutiert. Beide haben aber der Sache zugestimmt und das Problem ist wirklich, dass da über nationales Recht und auch über EU-Recht Firmen jetzt gegen Staaten klagen können. Also, und auch Einfluss nehmen können mit diesen kooperierenden Gremien, dass die also praktisch vor Gesetzeserstellung schon mal die Hand drauflegen und sagen, nein, das wollen wir nicht.
Also Ihnen fehlt tatsächlich die nachvollziehbare soziale Karte in manchen Entscheidungen auf Seiten der SPD-Köpfe, sagen wir mal. Martin Häusler, Sie wollten was dazu sagen.
Ja, ich denke, da muss man kurz drauf eingehen, weil ja eben schon ein Anrufer auch Schulz und die TTIP-Frage thematisiert hat.
Und CETA ist das Abkommen mit Kanada, ne?
Richtig, genau. Und ich widme in meinem Buch auch dieser TTIP-Frage ein Kapitel, weil auch ich nicht begreife, wie Martin Schulz für dieses Abkommen sein kann. Da wurden über Jahre hinweg Millionen von Unterschriften gesammelt in ganz Europa gegen diese Abkommen, weil sie eben genau den Industrielobbys dienlich sind und eben nicht an Verbraucherschutz und viele weitere Punkte denken. Und das begreife ich nicht, denn Martin Schulz steht eigentlich für etwas ganz anderes. Ne? Mhm. Er stellt sich ja als jemand dar, der von unten kommt und deshalb einen Blick hat für die Leute dort unten in Anführungsstrichen. Und deshalb muss er bei diesen Punkten höllisch aufpassen, dass er sich da nicht unglaubwürdig macht. Mhm. Also ich kann nur vermuten, dass er sich aufgrund wieder parteipolitischer Strategien in Europa so eingesetzt hat für TTIP. Also ich äußere da auch einen Verdacht in dem Buch, dass da möglicherweise ein stiller Deal mit Sigmar Gabriel, dem damaligen Wirtschaftsminister, dahinter lag, warum er sich in Europa gegen die Mehrheit in seiner Fraktion für TTIP ausgesprochen hat.
Mhm. Jörg Seiseberg, Sie haben es ja vorhin im Grunde auch angedeutet, dass es eben so Widersprüche in dem Auftreten von Martin Schulz oder seinen politischen Botschaften gibt. Wenn man das sich jetzt so anhört, dann hat man das Gefühl, das ist im Grunde ja Sigmar Gabriel in Würselensch, oder? Ich meine, der hat ja auch manchmal Botschaften vermittelt, wo man gesagt hat, das hat jetzt mit der Sozialdemokratie zunächst mal gar nichts zu tun. Zumindest fühlte man es nicht so.
Ja, beide gehören zum rechten Flügel der SPD, zum Seeheimer Kreis. Sie haben, glaube ich, was CETA anbelangt, auch aus Überzeugung für dieses Freihandelsabkommen gestritten als Sozialdemokraten, weil Sozialdemokraten, klar, eher etwas konservative Sozialdemokraten, Arbeitsplätze wichtig sind und mit CETA verspricht man sich halt eine Belebung des Handels. Man hat gewisse Standards gesetzt, auch mit Gewerkschaften abgesprochen. Also das passt schon im weitesten Sinne in den sozialdemokratischen Kanon hinein und für diese Linie steht Martin Schulz. Was für ihn wichtig ist, dass er jetzt im Wahlkampf, wenn er Nordrhein-Westfalen übersteht, das ist ja etwas, was am Sonntag jetzt bevorsteht und da gibt es ganz, ganz, ganz feuchte Hände im Willy-Brandt-Haus, weil man weiß, wenn das schiefgehen sollte in Nordrhein-Westfalen, dann ist die Bundestagswahl eigentlich schon gelaufen für die Sozialdemokraten. Dann ist Martin Schulz völlig entzaubert. Sollte es dort einen Sieg geben, das muss man auch in Klammer dazu sagen, dann wird das wahrscheinlich Hannelore Kraft zu verdanken sein, auf die SPD jetzt in den letzten Tagen ganz massiv setzt. Aber für Martin Schulz ist es überlebenswichtig, dass die SPD die Staatskanzlei in Düsseldorf hält, dass sie die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen gewinnt. Das ist die Grundlage dafür, dass er überhaupt noch mal versuchen kann, ein zweites Mal durchzustarten mit anderen Themen, Stichwort Innovation, Stichwort auch Europa, zu punkten und dort einen Wahlkampf halbwegs auf Augenhöhe mit Angela Merkel zu machen.
Die Redezeit kurz vor Ende. Wir haben gesprochen über die Spannung vor der Nordrhein-Westfalen-Wahl. Jörg Seißelberg hat das gerade noch mal sehr schön skizziert. Ist der Schulz-Effekt schon verpufft, haben wir gefragt, nach den Landtagswahlen im Saarland und auch jetzt in Schleswig-Holstein. Einen Hörer haben wir noch in der Leitung. Jürgen Wenzel aus Elmshorn. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Wenzel. Ja, Elmshorn bei Göllner-Sieg. Ich bin jetzt gerade ein bisschen umgezogen, aber das ist ganz, ganz dicht dran. Also, was ich noch sozusagen wollte, ist, wenn Herr Schulz nicht aufpasst, dann könnte ihm vielleicht das Gleiche passieren, was Herrn Steinbrück damals passiert ist. Auch er hatte damals eine unheimliche Beliebtheitswelle, die über ihn geschwappt ist. Und dann, ja, hat er dann diesen Stinkefinger dann in der Werbung wohl mal gebracht. Und auf einmal, das wollten die Leute nicht sehen, ist das, ja, dieses, ja, dieses Monument von Herrn Steinbrück dran zerbröselt. Und das macht Frau Merkel ziemlich clever. Sie sitzt das so ein bisschen aus. Sie wartet so ab, na, das ist eine große Welle, aber diese Welle kommt irgendwann auch mal zum Erliegen. Und dann kann sie wieder punkten. Und wenn Herr Schulz genauso clever ist, dann versucht er eben dann irgendwie eben etwas sich einfallen zu lassen, damit es ihm nicht genauso ergeht, wie damals eben vor im Herrn Stand. Mhm.
Genau. Ja, Carsten Koschmieder als Politologe von der FU Berlin. Wenn wir jetzt mal nochmal auf den kommenden Wahltag genau schauen und vielleicht dann auch jetzt, ohne dass wir das Ergebnis natürlich voraussagen können, dann in die Zeit danach. Wird danach nochmal neu sortiert, werden die Blätter nochmal neu gemischt und dann starten im Grunde die Parteien erst in den eigentlichen Bundestagswahlkampf, der ja dann sozusagen über eine Sommerpause noch hinweggeführt werden muss, aber dann im September ja dann seine Krönung sozusagen erfährt. Also können wir davon ausgehen, das, was wir jetzt so besprochen haben, Landtagswahlen hier und da, erste möglicherweise kleine Einschnitte in der SPD-Wahlkampfführung, das wird alles nochmal neu sortiert ab Montag und dann können wir uns für die Bundestagswahl als Wähler dann versprechen, dass das dann zur Sache geht.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht das im Moment für die SPD etwas Tröstliche, dass wir in den letzten, also gerade auch mal wieder in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, wie schnell das alles gehen kann mit steigenden Umfragewerten, mit irgendwie Beliebtheit der Kanzlerin erst stark runter, dann wieder stark rauf und mit externen Ereignissen, die wir alle nicht vorhersehen können, die in sehr kurzer Zeit den Wahlkampf nochmal ganz irgendwie spannend machen oder nochmal eine neue Richtung geben können. Und dann auch, das haben wir vorhin auch schon mal angesprochen, dass die Wählerinnen sich immer später entscheiden, sagen, ich gucke erst irgendwie eine Woche vor der Wahl oder noch kürzer vor der Wahl, wen, welche Partei, welche Kandidatin ich wähle. Und das bedeutet natürlich, dass auch, also wenn jetzt NRW verloren geht für die SPD oder wenn es da irgendwie ein Unentschieden gibt oder auch wenn jetzt Schulz erstmal wieder ein bisschen abgeschlagen wirkt, dass natürlich die Wahl noch überhaupt nicht entschieden ist und dass irgendwie einzelne Ereignisse und kurzfristige Sachen vor der Wahl da tatsächlich nochmal eine große Auswirkung haben können und dass es so oder so in jedem Fall spannend bleibt. Und das ist auf jeden Fall ein Effekt vom Schulz-Hype oder von Schulz, der bleibt. Ne? Also es ist jetzt wieder spannend und es wird auch erstmal spannend bleiben. Und es ist nicht so, wie vor einem Jahr man gedacht hat, irgendwie okay, Merkel gewinnt und wer darf unter ihr regieren.
Letzte Frage noch an Martin Häusler, den Autor des Buches Verstehen Sie Schulz, wie der mächtigste Mann der SPD wurde, was er ist. Nun hat er ja schon einige Blessuren einstecken müssen. Mhm. Und wir haben ja nun heute auch eine Stunde über ihn diskutiert. Ja. Das tut einem ja wirklich fast mittlerweile ein bisschen leid. Hält er durch? Ist er ein Steher? Ja? Oder können wir doch damit rechnen, dass er irgendwann nochmal zurücktritt?
Da muss man kein Mitleid haben. Also er kann einstecken. Er hat vor allen Dingen Kampfgeist. Das zeichnet ihn aus. Und selbst wenn er 3-0 zurückliegen sollte jetzt am Sonntagabend, er verfügt über diese Tugend, sein Fußballteam bei Renania Vöslen zu beschwören und zu sagen, Leute, ich bin zwar nicht ein Spitzenfußballer, aber ich beschwöre euch, wir schaffen das, wir drehen dieses 3-0 noch um in einen Sieg. Und ich glaube, das könnte hier der SPD zugutekommen.
Wir sind sehr gespannt. Thema in der Redezeit heute, die Spannung vor der NRW-Wahl, vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen, ist der Schulz-Effekt schon verpufft, haben wir mit Ihnen diskutiert und mit Dr. Carsten Buschmieder, er ist Diplompolitologe an der FU in Berlin. Mit Martin Häusler gerade nochmal gehört, Autor des Buches Verstehen Sie Schulz, wie der mächtigste Mann der SPD wurde, was er ist. Das ist heute den Medien vorgestellt worden. Der Öffentlichkeit vorgestellt worden, ist jetzt auch im Handel. Und Jörg Seiselberg, meinem Kollegen aus Berlin, aus unserem Hauptstadtstudio, die Redaktion der Sendung hatte, Verena Gonsch. Morgen das Thema in der Redezeit, Terror, Krisen, Kriege. War früher wirklich alles besser? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Wir vom Team der heutigen Redezeit wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bei uns geht's weiter mit den Nachrichten und danach Play Jazz. Heute mit Michael Lages.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.